Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Es gibt Getränke, die sollen mehr sein, nicht nur Durstlöscher. Der Energy Drink eines Österreichers gehört dazu. Die Brause hat es im Laufe der Jahre zu einer weltumspannenden Popularität gebracht mit entsprechenden Umsatzzahlen. Die vor 35 Jahren gegründete Red Bull GmbH hat aber vor allem das Sportmarketing radikal verändert. Das Unternehmen sponsert Athleten, besitzt Vereine und veranstaltet Events mit Extremsportarten. Gerade diese Aktivitäten sind umstritten. Brause und Nervenkitzel, Sportmarketing der Extreme. Eine Sendung von Günter Herkel.
6, 5, 4, 3, 2, 1,
go! An die 2 Dutzend Frauen machen sich auf den 2,5 Kilometer langen Parcours am Fuße der Heinrich-Klopfer Skiflugschanze in Oberstdorf. Sie sind Teilnehmer am extremen Hindernislauf Red Bull All-In. Es ist bereits der erste von 2 Zwischenläufen der Frauen. Nur die besten 12 schaffen es ins Finale. Auf dem Weg dahin müssen 15 Schikanen bewältigt werden. Der jugendliche Marius ist einer von vielen ehrenamtlichen Helfern. Er achtet darauf, dass die Regeln eingehalten werden.
Also das ist jetzt die Stairladders-Hindernis. Da müssen die Teilnehmer halt an der Innenseite von so Art Leitern hoch und oben dann umgreifen und auf der anderen Seite wieder runter.
Und wenn sie es nicht schaffen?
Also man muss einen Holzklotz einmal um einen bestimmten Bereich rumschieben bzw. rollen.
Es herrschen ungemütliche Bedingungen beim 2. Red Bull All-In. Das Tauwetter hat den Parcours stellenweise in eine Schlammstrecke verwandelt. Schon nach kurzer Zeit sind die Teilnehmer gezeichnet. Zudem kämpfen sie gegen einen dichten Schneeregen an. Die 27-jährige Sabrina Brinkmann nach überstandener Tortur.
Ah, ich bin nicht ganz so zufrieden mit mir.
Wieso?
Weil meine Hände eiskalt geworden sind und ich mega Schmerzen bekommen habe. Und dann leider erstmal am ersten Stand 5 Minuten stand, um meine Hände warm zu machen. Was bei 2 Kilometern dann irgendwie ja, ärgerlich ist.
Dabei ist Sabrina eine erfahrene Athletin. Bei der letzten Europameisterschaft im Extremhindernislauf, so berichtet sie, wurde sie 3. in ihrer Altersklasse. An die 550 Hindernisläufer und Hobbysportlerinnen aus 10 Ländern sind angereist, um 3-mal die Strecke rund um die Skiflugschanze zu bezwingen. Was treibt sie an, sich diesen Strapazen auszusetzen? Vanessa Gebhardt, sportliche Sprecherin der Veranstaltung, zugleich Mitarbeiterin der österreichischen Red Bull GmbH.
Das muss man sagen, das liegt am Red Bull-Event, das liegt an dem K.O.-System und das ist was Einzigartiges. Und da muss man sagen, das ist wirklich ein sehr schönes Ding, sich anzusehen, weil da Top-Athleten an den Start gehen, die wirklich zeigen, was sie können.
Auch Leistungssportler aus anderen Disziplinen nehmen an diesem Event teil. Schon zum 2. Mal mit auf der Piste Beachvolleyball-Weltmeister und Olympiasieger Julius Brink. Brink agiert als eine Art Markenbotschafter für das Energy-Drink-Unternehmen Red Bull.
Ich bin ja aus der aktiven Zeit des Beachvolleyball-Athleten raus, bin aber immer noch mit der Marke Red Bull stark verbunden, weil ich zum Beispiel im Beachvolleyball verschiedenste Jobs noch übernehme, wo eben auch Red Bull eine Rolle spielt oder Rechteinhaber ist oder Markenrechte vertritt. Und deshalb passt das natürlich.
Brinks Karriere als Beachvolleyballer wurde maßgeblich von Red Bull gesponsert. Andere Einzelsportler in Diensten des Unternehmens sind oder waren die Skiläuferin Lindsay Vonn, der Fußballer Neymar, der Skispringer Gregor Schlierenzauer oder Sebastian Vettel, solange er noch für den konzerneigenen Rennstall startete. Brink zeigt sich im Rückblick dankbar für den Support.
Ich habe meine größten Erfolge auch zusammen mit der Marke oder unterstützt von Red Bull errungen. Red Bull war für mich ein Partner der allerersten Stunde, dem ich viel zu verdanken habe, dass ich meinen Sport auch überhaupt so ausüben konnte, wie ich es wollte. Und von daher lebt die Partnerschaft weiter. Also ein klassisches Sponsoring ist das in dem Sinne nicht, weil ich eben auch kein aktiver Athlet bin.
Das Sponsoring von Athleten aus klassischen Sportarten ist aber eher eine Randerscheinung unter den zahlreichen Marketingaktivitäten von Red Bull. Hauptsächlich unterstützt der Konzern Sportler in Disziplinen wie Basejumping, Wingsuit-Springen, Wellenreiten, Mountainbike und anderen Extrem- oder Fun-Sportarten. Von wegen, Red Bull verleiht Flügel.
Ich glaube, wir haben ein eigenen Markt neu erfunden für Energy Drinks, den dann auch noch sehr hochpreisig an den Markt gebracht und sehr erfolgreich gestaltet. Also welches Unternehmen kann das schon von sich behaupten, dann eigentlich ein neues Produkt kreiert zu haben und da über lange Jahre sehr erfolgreich zu sein?
Philipp Klotz, Geschäftsführer und Herausgeber von Sponsors, der Hamburger Spezialagentur für alle Sponsorenaktivitäten rund um den Sport. Die wirtschaftliche Bilanz von Red Bull kann sich sehen lassen. Im vergangenen Jahr verkauften die über 12.000 Mitarbeiterinnen in 171 Ländern 7,5 Milliarden Dosen. Der Umsatz lag bei mehr als 6 Milliarden Euro, fast 10% mehr als 2018. Davon, so schätzen Branchenexperten, wandert rund jeder dritte Euro ins Marketing. Streng genommen ist Red Bull gar kein Getränkehersteller. Die Produktion der populären Brause besorgt ein externer Dienstleister. Kerngeschäft von Red Bull ist die Pflege der Marke. Philipp Klotz.
Ich glaube, seit Anfängen ist Red Bull verleiht Flügel. Das ist der Markenclaim, also extrem konsequent, extrem kreativ. Also denken immer einen Schritt weiter über die Grenzen hinaus. Und wenn es dann aber auch mal extrem perfekt inszeniert.
Weitaus weniger euphorisch beschreiben Markus Metz und Georg Seslin in ihrem Buch Kapitalismus als Spektakel den Hype um den kultischen Energy Drink. Red Bull, das sei
ursprünglich eine Art Brause mit Koffein und Vitaminen sowie einem semi-geheimnisvollen Zusatzmittel namens Taurin, das jetzt in einer eigenwilligen Werbekampagne einen neuen Marktauswuchs hervortreibt. Aufschlussreich schon die Entstehungsgeschichte. Taurin als Wirkstoff in einem Getränk entstammt, wohl wiederum nicht zufällig, einer Kriegsentwicklung. Im Zweiten Weltkrieg wurden die japanischen Piloten damit versorgt, weil man glaubte, dadurch Leistung und Einsatzbereitschaft damit zu erhöhen. Der Slogan Red Bull verleiht Flügel bekommt so eine makabere Nebenbedeutung.
Zum einen haben sie eben das Produkt, was sie vor allen Dingen an junge Leute, nehme ich mal an, verkaufen wollen und koppeln das eben mit Events, die auch für da genau das Publikum anspricht. Action, Spaß, Fun, ein Stück weit Risiko, klar, aber alles das, was eben Nervenkitzel ausmacht. Der Versuch, diese Verbindung herzustellen, ist jetzt erstmal nicht unplausibel, um erfolgreich zu sein.
Urteilt Oliver Stoll, Sportpsychologe an der Uni Leipzig. Und der Berliner Sportphilosoph Gunter Gebauer ergänzt:
Es ist ja nicht die Flüssigkeit, sondern eine ganze Mythologie, die damit angefüllt ist. Und diese Mythologie wird erzeugt durch bestimmte Sportereignisse und andere Großereignisse. Dinge, die immer sehr spektakulär sind, die groß aufgehängt werden. Es sind meistens Dinge, die noch nie passiert sind vorher, die angekündigt werden.
Wie zum Beispiel der berühmte Stratosphärensprung des Felix Baumgartner. Im Oktober 2012 brach der Salzburger gleich mehrere Weltrekorde, als er aus einer Höhe von 39.000 Metern aus einer an einem Heliumballon hängenden Kapsel sprang und in freiem Fall Schallgeschwindigkeit erreichte.
Wie es aussieht, schafft er das genau vor unseren Helikoptern. Die Erde hat ihn wieder.
Man hat gesehen, der fliegt runter, kommt unten tatsächlich an, fliegt auf den Boden, geht zum Boden, kniet sozusagen mit einer religiösen Geste. Man hat das Gefühl, er betet in dem Moment, steht wieder auf und dann wird er untersucht und hinterher verschwindet er.
In den meisten auf Höchstleistung ausgerichteten Sportdisziplinen geht es darum, vorhandene Bestmarken zu übertreffen. Ein Rekord wird aufgestellt und irgendwann schafft es jemand, noch schneller, höher, weiter zu laufen oder zu springen. Das selbst kreierte Event Red Bull Stratos erregte weltweit Aufmerksamkeit. Zig Millionen Menschen sahen das Spektakel auf YouTube. Kein Vergleich mit der Reichweite und Werbewirkung konventioneller Marketingstrategien. Sponsors Geschäftsführer Philipp Klotz.
Die haben einfach verstanden, wie wichtig Content in unserer heutigen Zeit ist und den selbst zu produzieren und da sehr attraktive Formate, aber auch Sportler und eben neue Ideen zu produzieren.
Normalerweise entfalle der weitaus überwiegende Teil des Sportsponsoring auf Standardlösungen, sagt Klotz. Die meisten Sponsoren begnügten sich damit, ihr Logo auf Banden oder auf den Trikots der Athletinnen zu platzieren. Das sei aufgrund der breiten Wirkung des Sports zwar auch erfolgreich, aber zugleich an strenge Regeln gebunden.
Und die Regeln heißen, man darf nur mit so und so viel Quadratzentimetern auf die Trikotbrust oder auf den Ärmel oder auf die Bande. Und da macht Red Bull eben sich seine eigenen Regeln, indem sie eigene Sportarten entwickeln, eigene Formate und eigene Sportler.
Was aber will der Konzern mit einem Event der Superlative wie dem Stratosphärensprung feiern? Geht es um die Glorifizierung einer Art von Übermenschentum? Sportpsychologe Stoll plädiert dafür, den Korb etwas tiefer zu hängen.
Man verkennt dabei die Tatsache, dass das natürlich durch technische Unterstützung unglaublich gepusht wurde. Also ist ja nicht so, dass jemand in Badehosen in 38 Kilometer Höhe darunter gesprungen ist, sondern der war in einem Raumanzug und das wurde alles sehr genau detailliert berechnet. Das Risiko war überschaubar, wahrscheinlich auch für den Baumgartner.
Eher überschaubare Risiken gehen auch die TeilnehmerInnen beim Red Bull All-In an der Skiflugschanze von Oberstdorf ein.
Ladies, habt ihr Bock?
Was ziemlich interessant ist, ist der Ice River. Da muss man durch einen Eisbach laufen oder ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Da muss man auf alle Fälle die Treppenstufen entlang der Schanze komplett hochlaufen. Das ist auch ziemlich anstrengend.
Freizeitsportler Martin ist bereits zum zweiten Mal dabei.
Dieses All-In, dieses Konzept finde ich halt gut, weil man wirklich alles geben muss, sonst kommst du nicht weiter. Das ist halt toll eigentlich, das Konzept. Wobei ich normalerweise immer die längeren Distanzen mache, aber die ist auch gut.
Geht es um die Berichterstattung über seine Spektakel, gibt sich das Unternehmen durchaus kooperativ. Medienvertreter werden aufmerksam betreut, Gesprächspartner gern vermittelt. Beim Kennenlernbier am Vorabend des Events sind neben den Athletinnen und Organisatoren auch Journalisten willkommen. Sprecherin Vanessa Gebhardt.
Für 40 Euro eine so wundervolle Kulisse und ein so durchdachtes Rennen zu bekommen, ist einmalig. Und da müssen wir sagen, das ist wirklich Red Bull zu verdanken, dass die da so viel reinstecken und ein wundervolles Event draus machen.
In eigener Sache zeigt sich der Konzern dagegen eher zugeknöpft. Interviewwünsche werden abschlägig beschieden. Und selbst auf schriftlich eingereichte Fragen gibt es keine positive Resonanz.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihre Fragen zur Marketingstrategie nicht beantworten können.
Schreibt per E-Mail Claudia Berger, Kommunikationschefin von Red Bull Deutschland, auf eine entsprechende Anfrage.
Der Grund dafür liegt in unserer Markenphilosophie, die vorsieht, dass wir das Unternehmen und alle direkt damit verbundenen betriebswirtschaftlichen, strategischen oder organisatorischen Aspekte nicht in den Vordergrund stellen wollen. Denn wir meinen, das Licht der medialen Aufmerksamkeit soll jenen vorbehalten sein, die es durch ihre außerordentlichen Leistungen verdienen. Den Sportlerinnen und Sportlern, Künstlerinnen und Künstlern und vielen anderen kreativen Menschen, mit denen wir in den verschiedensten Bereichen zusammenarbeiten.
Im Grunde genommen ist der Konzern kaum auf externe mediale Aufmerksamkeit angewiesen. Er schafft sie selbst. Das Tochterunternehmen Red Bull Media House betreibt den auch in Deutschland empfangbaren Fernsehsender Servus TV. Außerdem gibt man die kostenlose Zeitschrift Red Bulletin heraus, ein Hochglanzmagazin mit knalligen Reportagen aus der Eventküche des Unternehmens.
Hunderte von Millionen, die ins Sportsponsoring investieren, von Formel 1 über Fußball bis hin zu eigenen Events, aber auch eigene Produktionshäuser, die mit dem Red Bull Media House, die sie gegründet haben. Die haben eigentlich ein neudeutsch formuliert ein eigenes Ökosystem geschaffen, von der grünen Wiese aus.
Genauer, vom Firmensitz Fuschel am See in der Nähe von Salzburg. In Deutschland sponsert Red Bull unter anderem auch zwei Clubs populärer Sportarten, zum Beispiel Eishockey. Seit 2013 gehört der EHC München zum Brause-Imperium. In den Jahren 2016 bis 2018 gewann der EHC dreimal nacheinander die deutsche Eishockeymeisterschaft. Noch spektakulärer die Erfolgsgeschichte im Fußball. 2009 kaufte man dem sächsischen Oberligisten SSV Markranstädt das Startrecht ab. Mithilfe massiver Investitionen gelang in der Folge unter dem Namen Rasenballsport Leipzig innerhalb von 7 Jahren der Durchmarsch in die erste Bundesliga. Fußballtraditionalisten wie Elf Freunde-Chefredakteur Philipp Köster ist diese Entwicklung ein Gräuel.
Clubs wie RB Leipzig das nun mal ist, da geht es wirklich nur darum, Dosen zu verkaufen. Da geht es nicht darum, den Osten zu fördern, da geht es nicht darum, die Jugend zu fördern, da geht es nicht darum, den Leuten in Leipzig einen besonders schönen Fußball zu bieten. Da geht es wirklich nur darum, die Awareness, wie man in der Werbeindustrie so schön sagt, der Marke Red Bull und dieser ganzen Dosengeschichte zu steigern.
Die Kritik Kösters reiht sich ein in die Klage vieler Fußballfans über die zunehmende Kommerzialisierung ihres Sports durch kapitalstarke Investoren. Dass Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz nicht ähnlich wie Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp ins Fadenkreuz der Fußballromantiker gerät, liegt wohl eher an seinem diskreten Auftreten in der Öffentlichkeit. Eine größere Gefahr für das Image von Österreichs wertvollster Marke geht aus von den Schlagzeilen über tödliche Unfälle von Extremsportlern. Allein zwischen 2008 und 2017 starben 9 Athleten bei Extremsportveranstaltungen, die von Red Bull ausgerichtet wurden. wie etwa der russische Basejumper Valery Rossov, der 2017 beim Sprung vom Berg Amadablam im nepalesischen Himalaya in den Tod stürzte. Oder Ellie Thompson, der 2009 beim Sprung mit dem Wingsuit ums Leben kam.
Es wäre nicht korrekt, wenn man sagen würde, dass sie wegen Red Bull starben. Man kann auch nicht sagen, dass sie ohne Red Bull noch am Leben wären. Was wäre die richtige Formulierung, dass sie für Red Bull starben?
So der Spiegel Anfang 2017 in einer ausführlichen Reportage über den umstrittenen Sportsponsor. Wer trägt die Verantwortung? Der Athlet selbst? Das Unternehmen, in dessen Auftrag gesprungen wird? Handelt es sich hier um Extremsport-Marketing ohne Rücksicht auf Verluste? Marketingfachmann Klotz hält dagegen.
Es gibt auch leider Todesfälle bei der Formel 1. Es gibt leider Todesfälle auch immer wieder bei Radrennen und auch bei anderen Sportarten. Also das ist natürlich extrem tragisch und löst eine tiefe Betroffenheit aus. Ob man hier in diesen Fällen jetzt Red Bull die Schuld geben kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Schuld und Verantwortung. Im Extremsport kommt man um die Erörterung grundsätzlicher ethischer Fragen wohl nicht herum. Sportphilosoph Gunter Gebauer hält Differenzierung für nötig.
Die meisten Menschen, die im Extremsport tätig sind, kalkulieren genau, was sie da tun. Also Extrembergsteiger beispielsweise wollen nicht abstürzen. Die tun alles, um das zu verhindern. Sie denken auch nicht daran, dass so etwas passieren könnte und ergreifen alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, um sich abzusichern.
Für viele der extrem riskanten, von Red Bull ausgerichteten Wettbewerbe gelte dies aber nicht, findet Gebauer.
Hier sind Leute dabei, die Dinge tun, die man nicht absichern kann. Das heißt, das geht gut oder das geht nicht gut. Und das bedeutet, das ist kein Mut mehr, sondern das ist Riskieren des eigenen Lebens.
Warum aber riskieren Sportler ihr Leben? Und wofür?
Für eine Marke ganz bestimmt nicht. Und nur für Geld sicher auch nicht. Es ist eher, glaube ich, der Wunsch danach, über dieses Spiel mit dem Leben so etwas wie entweder Unsterblichkeit oder Übermenschentum zu erreichen.
Man müsse nicht gleich Nietzsche bemühen, um dieses Phänomen zu begreifen, findet dagegen Sportpsychologe Oliver Stoll. Für extrem risikofreudige Sportler, die im Wettkampf den ultimativen Kick suchen, habe die Psychologie eine eigene Typenbezeichnung entwickelt. Die Sensation-Seeking Personality.
Es gibt in der Tat Menschen, die eine besondere Persönlichkeitsausprägung haben, die wir Sensation-Seeking nennen. Und das sind Personen, die in der Tat diesen Thrill and Adventure suchen, weil sie eben sehr häufig auch physiologisch nicht dieselben Wahrnehmungen haben in besonders, wo wir sagen, das sind gefährliche Situationen, also Aufregung, Nervenkitzel und so weiter.
Während beim Normalbürger, etwa im Schwimmbad, schon der Blick vom 10-Meter-Turm Angst und Fluchtinstinkt auslöse, fange beim Adrenalin-Junkie der Spaß erst richtig an.
In der Öffentlichkeit wird das natürlich anders bewertet. Aber diese Menschen machen das gerne, solche Aktivitäten. Und dann liegt natürlich nahe, dass sich so ein Unternehmen genau solche Leute sucht und sie dann eben auch für sich nutzt. Beziehungsweise, das ist ja wohl dann eine Win-Win-Situation für beide Seiten, denn die werden ja, glaube ich, auch ganz gut bezahlt dafür.
Im Jahr 2009 erlitten gleich 4 Athleten bei 4 verschiedenen Red Bull-Events tödliche Unfälle. Zuletzt verunglückte der Basejumper Uli Gegenschatz bei einem Sprung vom Sunrise Tower in Zürich. Danach regte sich erstmals öffentliche Kritik am Marketingkonzept des Konzerns. Red Bull kondolierte kühl auf seiner Homepage.
Wir werden die Arbeit mit unseren vielen Athleten weiterführen und ihnen weiterhin dabei helfen, ihre Träume zu erfüllen und ihre Visionen zu verwirklichen.
Ich würde es moralisch verwerflich finden, wenn Red Bull Sportler dazu drängt, zu sagen, macht es doch noch risikoreicher, fliegt doch noch näher am Felsen vorbei, mit den Suit Wings zum Beispiel. Darüber habe ich keine Kenntnis, ich habe sowas auch nie gelesen. Ich gehe bis dato der Unschuldsvermutung davon aus, dass die Sportler das tun, weil sie sich selbst neuen Herausforderungen stellen und sich ihres Risikos bewusst sind.
Meint Sportmarketing-Experte Philipp Klotz. Nach dem Todessprung des russischen Basejumpers Valery Rossov im nepalesischen Himalaya urteilte der Wiener Standard Ende 2017 über die lange Liste tödlicher Unfälle von Athleten im Solde von Red Bull.
Red Bull hat sie mit gut dotierten Verträgen ausgestattet, die gleichzeitig wohl auch besondere Verpflichtungen vorsahen. Das Unternehmen erwartet Spektakel, es inszeniert seine Sportler in aufwendig produzierten Videos als Helden. Doch auch Helden wie Valery Rossov sind nicht unverwundbar.
Erneut bemühten wir uns um eine Stellungnahme des Unternehmens. Auf einen differenzierten Fragekatalog antwortete die Kommunikationsabteilung:
Red Bull pflegt langfristige Freundschaften mit außergewöhnlichen Athleten und unterstützt sie dabei, ihre Träume zu verwirklichen.
Auch die Sportler selbst äußern sich in der Regel eher reserviert zu diesem Thema. Von ethischen Vorbehalten ist da selten die Rede.
Wir gehen auf den Berg. Naja, am Wochenende gehen wir immer zusammen auf den Berg. Wir machen Bergläufe zusammen. Und sonst, ja, Fitness, aber ich laufe recht viel. Ja.
Martin und Eugen haben es beide in die zweite Runde des Oberstdorfer Red Bull All-In geschafft. Hätten Sie Lust, auch mal an einem richtig riskanten Wettbewerb des Veranstalters teilzunehmen?
Also, ich hätte schon mal Interesse, aber meine Frau sagt nein. Meine Frau erlaubt es nicht.
Beachvolleyball-Veteran und Red Bull-Markenbotschafter Julius Brink relativiert die Risiken.
Für mich ist es zum Beispiel viel gefährlicher, ein Formel-1-Auto zu fahren, als zum Beispiel Bungee-Springen oder andere Sportarten mit einem Adrenalinkick zu vollziehen.
Brink setzt auf das Prinzip Eigenverantwortung.
Am Ende ist es, glaube ich, immer der Athlet selber, der Risiko und Nutzen für sich irgendwo einschätzen muss. Und das in Einklang mit seinem eigenen Empfinden oder Werten oder auch seiner Risikobereitschaft sehen muss.
In der ARD-Doku Die dunkle Seite von Red Bull wird detailliert der Fall des US-amerikanischen Basejumpers Shane McConkie geschildert. Er starb 2009 bei einem Stunt für einen von Red Bull produzierten Film. Eine Art Heldenepos über sein Leben. Der Film wurde dennoch fertiggestellt. Untertitel: You have one life, live it.
The man and then some.
Shane brought everyone hope. It was like a new day. It was, what can we do with it?
Am Rande der Berlinale 2013 versuchte das ARD-Team, Sophocles Tassiulis, den Head of Cinema von Red Bull Media House, zum Film McConkie zu befragen.
Also dieser Mann ist ja gestorben, als er für Red Bull gesprungen ist. Und Sie haben hier die Headline, You have one life, live it. Ist das vielleicht ein bisschen zynisch?
Das ist doch, glaube ich,
Shane McConkie.
Shane McConkie, richtig. Mhm. Das ist in Tribeca im Wettbewerb, der Film.
Mhm. Aber der Mann ist tot.
Richtig.
Kein Problem damit?
Das soll das Publikum entscheiden.
Mhm. Ist ja nicht der einzige, er ist ja nicht der einzige Tod.
An dieser Stelle hält der Manager von Red Bull Media House seine Hand vor die Linse des Kameramanns und bricht das Interview ab. Kritische Fragen, so scheint es, stören nur das Geschäft. Für Sportphilosoph Gunter Gebauer hat das Prinzip Selbstbestimmung Grenzen.
Nicht alles, was nicht erzwungen ist, ist legitim. Man kann Leute dazu animieren, Dinge zu tun, die ihnen das Leben kostet. Und dann ist man indirekt dafür verantwortlich, dass die Leute das tun.
Eine moderatere Position vertritt Sportpsychologe Oliver Stoll.
Ich denke mir, dass sich Red Bull durchaus bewusst ist, welches Klientel sie dort anziehen wollen und welche Frontmänner oder Frauen sie dort ins Rennen schicken, damit eben das auch funktioniert. Ich würde Ihnen aber jetzt nicht vorwerfen, dass Sie intentional Menschen missbrauchen würden, ein so hohes Risiko einzugehen, damit sie sterben oder umkommen, nur damit dann der Euro oder der Dollar funktioniert. So weit würde ich da nicht gehen.
Im Finish des zweiten Red Bull All-In in Oberstdorf setzt sich der Belgier Thibaut Debuchère knapp vor seinem Landsmann Thomas Beil durch. Streckenhelfer drücken dem Sieger eine Getränkedose in die Hand. Er wehrt zunächst ab, akzeptiert aber nach kurzer Belehrung durch die Rennleitung. Schließlich werden noch Fotos und bewegte Bilder für den Online-Auftritt von Red Bull benötigt.